Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal dir dein Leben Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, mal dir dein Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich einen Gast hier, der ist Leadership Coach, Business Mediatorin und sie ist auch noch Hochschuldozentin. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Gespräch vor uns und ich freue mich ganz toll, dass sie die Zeit hat, da zu sein. Hallo Mercedes Mende.
Hallo, danke für die Einladung.
Mercedes, du bist ja Wirtschaftspsychologin und bist Leadership Coach und bist Business Mediatorin. Was genau sind eigentlich da die Schwerpunkte deiner Tätigkeit, die du so machst?
Genau, wie du es richtig gesagt hast, beruht meine Arbeit auf drei Säulen. Neben dem Führungskräftecoaching die Konfliktklärung am Arbeitsplatz und meine Tätigkeit als Dozentin. Schwerpunkt, würde ich sagen, ist es, Führungskräfte darin zu unterstützen, eine Leader-Persönlichkeit zu entwickeln, die sich auch durch emotionale Intelligenz auszeichnet.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Coach zu werden? Bevor wir gleich noch ein bisschen auf das einzelne Thema so eingehen, würde mich natürlich auch so dein Werdegang so ganz klein bisschen interessieren. Vielleicht magst du uns ein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen und mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, Coach zu werden.
Ja, das war tatsächlich so nicht geplant. Ich hatte als Kind und als Jugendliche die Möglichkeit, mich in sehr vielem auszuprobieren und habe das auch gemacht. Hättest du mich nach dem Abitur gefragt, was auf meinem Berufswunschzettel steht, wäre Coach tatsächlich nicht unter den Top 3 gewesen. Was wollte ich werden? Ich erinnere mich daran, dass ich in meiner Schulzeit Vorstellung hatte, Kriminalkommissarin zu werden. Was daran liegt, dass ich zu der Zeit Leistungssport gemacht habe. Ich habe Judo und Karate gemacht und war auch als, ja, das wissen die wenigsten von mir tatsächlich. Und da hatte ich gedacht, ja, das wäre ja ganz schön, das auch dann beruflich einsetzen zu können, was ich da gelernt habe. Da bin ich dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen von abgekommen und dann war so eine Zeit lang mein Berufswunsch, Modedesignerin zu werden. Das war so die Phase, als ich fast meine ganze Garderobe selber genäht hatte und bin dann da auch wieder davon abgekommen. Und nach dem Abitur war tatsächlich mein Berufswunsch, Berufspolitikerin zu werden.
Mhm. Ich finde gerade total spannend, die verschiedenen Werdegänge von ich mach mal, werde Polizistin, dann werde ich Modedesignerin, dann werde ich Politikerin. Das sind sehr spannende, sehr unterschiedliche Ideen, die dann so in deinem Kopf gewesen sind. Finde ich toll.
Ja, tatsächlich. Weiß auch in Vorbereitung auf den Podcast habe ich so überlegt, was war das eigentlich damals und habe dann auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und haben sie gemeint, oh Gott, du hattest so viele Ideen und das war sehr, sehr, sehr gemischt. Und ja, letztendlich war es dann Berufspolitikerin, weshalb ich mich dann seinerzeit auch entschieden hatte, Volkswirtschaft zu studieren. Und weil ich wusste, dass dann mir alle Möglichkeiten offen stehen, wenn ich dann den Abschluss habe, bin dann tatsächlich nach dem Grundstudium, das ich in Konstanz absolviert hatte, über Sevilla nach Bonn an die Uni gewechselt und habe dann dort mein Hauptstudium absolviert, einfach um näher an den Behörden und Ministerien zu sein und dort auch schon so einen ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Nachdem ich allerdings einige Zeit in Brüssel verbracht habe, ich war unter anderem bei der Europäischen Kommission, habe ich dann doch festgestellt, dass Berufspolitikerin dann doch nicht so meins ist. Und bin dann über ein Trainee-Programm in die freie Wirtschaft eingestiegen und habe dann dort meine erste Führungsrolle angenommen. Mhm. Da war ich dann für über 10 Jahre für verschiedene Firmen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Einkauf tätig, habe in der Zeit unterschiedlichste Menschen geführt im internationalen und nationalen Kontext, um auf deine Frage zurückzukommen, warum ich Coach geworden werden bin. Ich habe während meiner Zeit als Führungskraft viele Situationen erlebt, wo ich an Grenzen gestoßen bin, wo ich Konflikte erlebt hatte, die mir nicht immer gelungen sind, zu lösen und habe auch während der Zeit festgestellt in verschiedenen Situationen, dass Führung qua Amt oder Führung durch Autorität nicht wirklich funktioniert. Mhm. Und habe gleichzeitig auch Führungskräfte wahrgenommen, die offensichtlich erfolgreich führen und mich dann gefragt, was machen die anders als ich seinerzeit? Mhm. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und um tiefer in die Materie einzutauchen, um mehr über die Psychologie zu erfahren, habe ich dann einen Master in Wirtschaftspsychologie absolviert und hatte den Schwerpunkt auf Führungspsychologie gelegt. Und als ich dann damit berufsbegleitend habe ich das gemacht. Und dann hat sich dann die Frage gestellt, was mache ich damit? Hm. Und wie geht's mit mir weiter? Was macht am meisten Sinn, die beiden Abschlüsse und das meine bisherigen Erfahrungen zu kombinieren? Und dann hat sich dann tatsächlich so entwickelt mit vielen Gesprächen, auch im Privaten, dass ich den Mut zusammengenommen habe und habe mich selbstständig gemacht. Und zuerst als Wirtschaftsmediatorin und habe durch Anfrage einiger Klienten zu Coaching-Themen festgestellt, die dann auch mit der Zeit immer mehr geworden sind, dass Coaching eine gute Ergänzung zu meiner Tätigkeit wäre, habe dann eine Ausbildung absolviert und habe Coaching ins Portfolio aufgenommen. Und so bin ich letztendlich dort gelandet, wo ich jetzt stehe.
Und du hast eben so ganz schön gesagt, du hast Menschen gesehen oder du hast Führungskräfte gesehen, die haben irgendwie anders geführt, die haben das erfolgreich gemacht, da ging das auch. Warst du selber zu der Zeit jemand, der eher so auf Autorität gesetzt hat?
Ja und nein. Also tatsächlich war ich anfänglich als Führungskraft unglaublich stolz, wenn ich das so sagen darf, dass ich relativ schnell viel Verantwortung bekommen habe, die dann auch ziemlich schnell mehr geworden ist und die Teams sind immer größer geworden, internationaler geworden. Und gleichzeitig hatte ich leider keinen Mentor, der mich in meiner Führungsrolle begleitet hat. Mhm. Und da haben mir schlicht im Rückblick an manchen Stellen die Werkzeuge gefehlt, wie ich gemeinsam mit anderen Ziele erreichen kann, ohne auf rein über Ziele zu führen oder auf Druck aufzubauen und zu sagen, das und das und das soll in der und der und der Zeit gemacht werden und wenig und hauptsächlich über Steuerung und Kontrollieren das zu führen und um vielleicht deine Frage eher zu beantworten und die möglicherweise jetzt kommt, was ich im Nachhinein sehe, wie andere erfolgreicher führen, ist es tatsächlich das, dass ich an manchen Stellen zu wenig geschaut habe, ob zum einen die Aufgaben zu den Mitarbeitern passen, denen ich sie zugeteilt hatte oder denen sie zugeteilt wurden und möglicherweise auch zum anderen hätte mehr fragen sollen. Fragen, wie geht's dir damit? Wo hakt's? Woran liegt es, dass das und das noch nicht gemacht ist? Das habe ich, glaube ich, zu wenig gemacht. Mhm. Und das, glaube ich, ist das, was andere Führungskräfte gemacht haben, bei denen Führung von außen betrachtet erfolgreicher war.
Es kann natürlich auch vielleicht ein bisschen daran liegen und vielleicht siehst du das ja in deiner Praxis auch, du bist ja gerade auch im Führungskräftetraining viel unterwegs, dass vielleicht auch viele junge Führungskräfte so ein bisschen allein gelassen werden, dass man die so ein bisschen in so eine Rolle, ich sage es mal, reinschmeißt und dann müssen die erst mal gucken, wie das so funktioniert. Erlebst du das auch in deinem Alltag, dass die vielleicht noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet sind und so ein bisschen allein gelassen sind erstmal?
Ja, erlebe ich tatsächlich und leider ist es auch in vielen Studiengängen kein Bestandteil des Curriculums, wie man Menschen führt. Ja. Man lernt unglaublich viel, wie man rechnet, wie man steuert, wie man kontrolliert und Tools im Projektmanagement. Mhm. Aber die psychologischen Aspekte der Führung, die kommen meiner Ansicht nach deutlich kurz, insbesondere in den wirtschaftlichen Studiengängen.
Würdest du auch sagen, dass sich Führung einfach auch so verändert hat? Also du hast ja eben mal reingeworfen, das mit der autoritären Führungsweise. War das vielleicht einfach auch ein, sag mal, Führungsstil, der vor vielleicht 20, 30 Jahren vielleicht seine Berechtigung hat oder eher hatte und dass wir heute einfach als auch Mitarbeiter einfach deutlich weiterentwickelt sind und eine andere Art von Führung auch gerne möchten. Würdest du das so sehen?
Dass sich Führung weiterentwickelt hat, um dann den ersten Teil der Frage zu beantworten, das würde ich schon so sehen. Also wenn man sieht, wenn man die Führungsforschung anschaut, kommen wir ja aus dem Taylorismus entwickelt, von der sehr aufgabenbezogenen Führung. Mhm. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dass sind auch die mitarbeiterbezogenen Aspekte mit reingekommen, also zu schauen auch, welche Aufgabe gebe ich welchem Mitarbeiter. Dann hat sich es weiterentwickelt, dass die Situation mit dazu kommt, also die situative Führung. Und heutzutage stehen wir ja im New Leadership Ansatz. Mhm. Und wenn man sich an dem Strang entlanghangelt, kann man deutlich sehen, dass es immer menschenbezogener wurde. Mhm. Und da ist es ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, ob Menschen damals weniger das Bedürfnis hatten, dass auf ihre Situation und das, was für sie wichtig ist, eingegangen wird. Oder ob sich das mit der Zeit ja aus aufgrund anderer Faktoren so darstellt, wie wo wir heute stehen. Ich glaube, dass diese psychologischen Grundbedürfnisse, die ja jeder Mensch in sich hat, wie beispielsweise die Bindung, die Selbstwerterhöhung, den Selbstwertschutz und auch die Stimmigkeit von dem, was ich mache, mit dem, was ich mir wünsche, dass das seinerzeit sicherlich auch schon in den Menschen war, aber sie möglicherweise nicht in der Situation waren aufgrund der Tätigkeiten, die damals sich sehr viel darin unterscheiden, wie die Tätigkeiten heute sind. Auch diese Internationalität war damals nicht da, mhm. dass sie nicht die Position hatten, darauf zu bestehen, dass auch mehr auf sie eingegangen wird.
Mhm. Mercedes, vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu erklären, was genau Leadership für dich eigentlich bedeutet.
Leadership bedeutet für mich, dass ich als Personalverantwortlicher über Fähigkeiten verfüge, die über das reine Steuern und Kontrollieren von meinen Mitarbeitern hinausgeht. Eine Führungskraft, die ich als Leader bezeichnen würde, die ist in der Lage, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren und auch Menschen in ihren Bedürfnissen zu erkennen, also wahrzunehmen, was braucht der Mensch, um bestmöglich seine Arbeit verrichten zu können, was motiviert diesen Mitarbeiter und was kann ich als Führungskraft tun, um das Umfeld so zu schaffen, dass dieser Mitarbeiter seine Bedürfnisse auch am Arbeitsplatz erfüllt sieht.
Mhm. Bin ich total bei dir und ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man schon in die Frage eigentlich reingehen würde, wie sieht eigentlich moderne Führung aus, hast du da, glaube ich, gerade auch schon eine sehr, sehr schöne Beschreibung für gegeben, einfach auch hier viel, viel mehr den Mitarbeiter auch im Blickpunkt oder im Mittelpunkt auch seiner Tätigkeiten zu haben. Wo siehst du denn aktuell vielleicht auch Herausforderungen in der Praxis bei Führungskräften?
Ja, noch einen Satz würde ich zu moderne Führungslehren sagen. Also moderne das bin ich ganz bei dir, wie du es beschrieben hast. Moderne Führung steht für mich auch, wenn man es als einen Satz zusammenfassen wollte, dass die Führungskraft in gewisser Weise als Role Model agiert. Mhm. Also das heißt für mich auch, klare Haltung zeigt, authentische Werte vertritt und dafür einsteht, was sie auch sagt, also dass das, was man sagt, auch damit übereinstimmt, was man anschließend auch tut. Das ist für mich moderne Führung, dass man durch ein Selbstvertrauen, das man ausstrahlt, Vertrauen schafft, dass Menschen bereit sind, der Führungskraft auch zu folgen. Mhm. Und das ist auch das, was erfolgreiche Führung für mich auszeichnet.
Ich fand gerade ganz, ganz spannend den Aspekt auch, das Selbstbewusstsein ausstrahlen und Selbstbewusstsein in einer Form von einer inneren Stärke ja auch herauszuagieren und nicht aufgrund von Autorität, weil ich habe den Titel oder vielleicht auch nicht mit Arroganz verwechseln. Das ist ja bei manchen auch schon mal relativ nah miteinander dran. Das finde ich eine tolle Komponente. Jetzt haben wir ja im Moment ja auch aktuell die Situation nach wie vor noch, dass wir alle oder viele von uns ja von zu Hause aus arbeiten. Das ist natürlich jetzt für eine Führungskraft eine völlig neue Situation oder für viele ist es eine neue Situation, die sie in der Form nicht gehabt haben. Ich habe jetzt nicht jeden Tag meinen Mitarbeiter um mich herum, ich habe nicht die Gelegenheit, mal eben diesen klassischen in der Kaffeeküche den Smalltalk zu halten und zu gucken, auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht's meinen Mitarbeitern eigentlich gerade? Wie muss ich jetzt so ein bisschen die Situation anpassen als Führungskraft, um damit auch gut umgehen zu können?
Das setzt aus meiner Sicht zwei Dinge voraus. Also deine Frage war, wie ich die Situation anpassen muss. Ich würde es eher so formulieren, wenn ich darf, wie war denn die Situation vor der Krise? Also wie habe ich vor der Krise geführt? Und wenn die Frage dadurch beantwortet wird, dass ich durch Vertrauen geführt habe, dass ich Freiräume gewährt habe, dass ich wusste, wo meine Mitarbeiter stehen, was sie brauchen, um die gemeinsam vereinbarten Ziele zu erreichen, glaube ich, dass diese Führungskräfte durch virtuelle Führung keine großen Schwierigkeiten erleben werden, weil auch im virtuellen Raum die Kommunikation möglich ist. Und wenn Mitarbeiter sich davor geöffnet haben und ihrem Vorgesetzten und ihrer Vorgesetzten vertraut haben und auch ihnen ihre Sorgen, ihre Ängste und ihre Nöten mitgeteilt haben, werden sie das meiner Erfahrung nach auch im virtuellen Raum tun, sei es per Telefon oder per Zoom-Konferenzen. Wenn ich als Führungskraft davor auf Präsenz bestanden habe, um, wie du es gesagt hast, auch die Mitarbeiter zu sehen und wenn ich den Gedanken weiterspinne, möglicherweise auch meine Mitarbeiter kontrollieren zu wollen durch die Überwachung der Anwesenheit, wo ja hier oft auch, um das mal kurz einzuschieben, Anwesenheit mit Leistung gleichgesetzt wird, was aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun hat.
Da bin ich bei dir.
Werden diese Führungskräfte oder kommen diese Führungskräfte durchaus ins Schwitzen, wenn ihre Mitarbeiter jetzt plötzlich nicht mehr sichtbar sind, weil die Basis der Zusammenarbeit eine ganz andere ist, wie wenn ich durch Vertrauen und gegenseitigen Respekt und Anerkennung führe.
Du schreibst auf deiner Homepage einen sehr schönen Satz oder du beschreibst da generell, dass emotionale Nähe wichtiger ist als räumliche. Das ist ja so ein bisschen jetzt gerade auch die Situation, die wir hier erleben, dass die räumliche oft nicht so vorhanden ist. Wie genau meinst du das?
Was ich mit der emotionalen Nähe meine?
Dass die wichtiger ist als die räumliche. Woran machst du das fest? Wie beschreibst du das?
Letztendlich das, was ich eben auch skizziert habe, es bringt mir als, wenn ich mal so salopp ausdrücken darf, als Führungskraft wenig, wenn ich meine Mitarbeiter jeden Tag sehe und sage, na, alles klar, und alle Mitarbeiter sagen, ja, alles wunderbar. Und letztendlich, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen und die nicht erreicht werden, ist eben nicht alles klar und zeigt dann als Führungskraft auch, dass ich gar nicht wahrgenommen habe, wo die Schwierigkeiten und Probleme liegen, weil meine Mitarbeiter sie mir nicht gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist der Punkt, dass ich sehe, dass die räumliche Nähe nicht entscheidend ist für den Führungserfolg, sondern es kommt auf die emotionale Nähe an. Und die emotionale Nähe, dafür meine ich, dass ich durch emotional intelligente Führung so ein Verhältnis zu meinen Mitarbeitern aufgebaut habe, dass ich weiß, egal von wo aus sie arbeiten, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass ich darauf vertrauen kann, dass wenn Schwierigkeiten auftreten oder festgestellt wird, dass Ziele möglicherweise nicht erreicht werden können, dass ich darauf angesprochen werde und den Hinweis bekomme, aus Eigenmotivation der Mitarbeiter hinaus, weil sie auch diese intrinsische Motivation und auch das intrinsische Bedürfnis haben, dass die Ziele gemeinsam erreicht werden sollen. Und das ist das, was mir als Führungskraft auch ein Stück weit Sicherheit und Gelassenheit gibt, wenn ich weiß, meine Mitarbeiter stehen hinter mir und wir laufen den Weg gemeinsam.
Jetzt ist das natürlich, und du hast das ganz eingehend einmal gesagt, eine emotionale Intelligenz, die natürlich von der Führungskraft ausgehen muss, um auch eigentlich diese Dinge so bewerkstelligen zu können. Jetzt möchte ich vielleicht Führungskraft werden. Ich bin jung und möchte in ein Unternehmen reingehen, möchte Führungskraft werden und möchte vielleicht nicht davon überrascht werden, wie die Realität ist, sondern möchte mich darauf vorbereiten. Was wäre denn für dich vielleicht so zwei, drei Tipps, die du einer jungen Führungskraft mit an den Weg geben würdest, um auch vielleicht erste Erfahrung mit dem Thema emotionale Intelligenz zu machen. Wie überprüfe ich vielleicht für mich selber, in welchem Umfeld oder wie ich selber gerade zu mir selber stehe, bin ich eigentlich, was das Thema Selbstführung betrifft, schon gut aufgestellt? Was sind vielleicht so 2, 3 Merkmale, die ich für mich einmal selber abklopfen könnte, um zu gucken, wie stehe ich da selber gerade überhaupt da?
Emotionale Intelligenz umfasst die 4 Bereiche. Das ist zum einen Selbstwahrnehmung, darunter fällt Selbstvertrauen, worüber wir schon gesprochen haben, Selbsteinschätzung, welches Selbstbild habe ich von mir, kenne ich meine eigenen Werte. Dann zum zweiten das soziale Bewusstsein, darunter fällt Empathie, bin ich fähig zum Netzwerken, erkenne ich organisationale Strukturen und Machtverhältnisse. Fällt das Selbstmanagement runter, also Selbstführung, Selbstkontrolle, Emotionskompetenz und auch das Beziehungsmanagement. Bin ich imstande, Konflikte zu klären? Inspiriere ich andere? Finde ich Zugang zu anderen? Kann ich Mitarbeiter entwickeln? Also das Feld ist ziemlich breit, was emotionale Intelligenz umfasst. Und ich glaube, als junge Führungskraft, die frisch von der Universität kommt, Und sagt, ich möchte mich bestmöglich darauf vorbereiten, wäre mein Ansatz, darauf zu schauen, erstmal, wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehme ich meine eigenen Emotionen wahr? Wie reagiere ich darauf? Was ist mir wichtig? Durch welche Werte wird mein Handeln geleitet? Was sind meine Glaubenssätze? Also im Sinne von, du musst Leistung bringen, du musst das tun, was andere sagen, du musst dich anpassen. Was sind das denn für Themen, die man aufgrund seiner Biografie mitbringt? Und dann den Bereich Selbstwahrnehmung erstmal sauber zu analysieren, zu schauen, wie man da steht. Das wäre so der erste Schritt, den ich im Coaching beispielsweise angehen würde.
Ja. Macht total für mich Sinn aus der Erfahrung und aus der Praxis heraus, bin ich 100% bei dir und kann wirklich auch nur jedem anraten, auch wenn man schon vielleicht erfahrene Führungskraft ist, das ruhig immer wieder mal zu machen und auch mal für sich selber zu überprüfen. Ich glaube, das kann auch nicht schaden. Mercedes, noch einmal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Soziale Konflikte am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und vielleicht magst du uns nur ganz kurz so in 2, 3 Sätzen nochmal umreißen, um was geht's in diesem Buch?
Da habe ich untersucht, wie die Persönlichkeitseigenschaften, also die sogenannten Big Five, damit zusammenhängen, wie ich mich in Konflikten verhalte. Und warum habe ich das gemacht? Was soll die Quintessenz des Ganzen sein auch, und den Ansporn, das zu lesen? Letztendlich geht es darum, festzustellen, wenn ich von mir oder meinen Mitarbeitern weiß, ich bin ausgeprägt in dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit oder ich bin eher etwas introvertierter veranlagt, dass ich daraus mein Konfliktverhalten ableiten kann. Und das hilft mir, zum einen, wenn ich selber im Konflikt bin, zu schauen, wie ich weiß, ich reagiere so und so, wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, dass es trotzdem zu einem gemeinsamen Ergebnis, zu einer Lösung des Konfliktes kommt. Und es hilft auch in der Teamzusammenstellung, wenn ich weiß, aufgrund von Persönlichkeitstests, die sehr gerne in der Personalentwicklung eingesetzt werden, mit welchen Eigenschaften die Teammitglieder ausgestattet sind, zu schauen, macht das so Sinn, das Team so zu machen oder prallen zu viele gleiche Persönlichkeiten aufeinander? Und wenn es dann zu Konfliktsituationen kommt, die im Alltags-, im Arbeitsleben mit Sicherheit irgendwann auftreten werden, was völlig normal ist, ob das dann nicht hinderlich ist für die Projektzusammenarbeit.
Okay, klingt auf jeden Fall nach einem guten Buch, wenn man in dem Umfeld sich auch mal damit beschäftigen möchte, was passiert eigentlich so in sozialen Konflikten am Arbeitsplatz und wo können da auch Lösungsansätze und vor allen Dingen auch vielleicht Ursachenforschung betreiben so ein bisschen und wie kann man es anschließend lösen, würde ich sagen.
Absolut und was ein ganz spannender Aspekt ist, was ich auch jedem empfehlen kann, sich mit mediativer Kommunikation auseinanderzusetzen, also so zu verhandeln, dass es nicht in Konfliktsituationen darum geht, wer geht als Sieger vom Platz, sondern wie kann es uns gemeinsam gelingen, den Konflikt zu lösen, dass wir anschließend auch noch gut und gerne zusammenarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist ja manchmal so ein bisschen dieses, es muss einen Gewinner und einen Verlierer geben. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mehr so, wie soll ich das sagen, das, wie es heute gemacht werden sollte, sondern ich glaube, es gibt immer einen guten Weg, wie beide als Gewinner aus der Situation herausgehen können. Ja, da bin ich auch ein großer Befürworter von der Theorie, definitiv. Mercedes, ich muss mich ganz, ganz toll bei dir, ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken für deine Zeit heute und für deine Impulse hier. Ich finde es super spannend, dir zuzuhören. Du hast so wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch lange über viele, viele Themen zum Leadership sprechen. Da machen wir vielleicht sonst einfach nochmal eine weitere Folge draus. Auf jeden Fall dir erst nochmal ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du heute da warst und alles Gute weiterhin für deinen Werdegang.
Ja, ich danke dir und es hat mir großen Spaß gemacht.
Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.